Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass du online im Livestream dabei bist. Ich freue mich drauf, dir was mitzugeben, dich herauszufordern. Und schön, dass du hier zu Hause bist, dass du angekommen bist. Wenn wir sagen, willkommen zu Hause oder schön, dass du da bist, dann möchten wir dich einladen, dass du wissen darfst, hey, Gott freut sich auf dich. Gott freut sich darauf, dass du in sein Haus kommst. Gott freut sich darauf, dass du dich auf den Weg gemacht hast, ihm persönlich zu begegnen. Und zu Hause, wenn du dich auf den Weg gemacht hast, auf seine Couch und deinen YouTube-Stream angeschaltet hast, dann sagst, hey, Gott freut sich genauso mit dir. Er freut sich darauf, dass wir heute hier sind, dass wir ihm begegnen dürfen. Und wenn wir uns das Thema angucken, das Übernatürliche, dann ist das ein Spektrum, was riesig groß ist und wo wir ganz, ganz viel reinstecken können. Und die letzten zwei Male von Austin schon ein Thema gehört, wo es um den Heiligen Geist ging. Letzte Woche ging es mit Peter um, wie komme ich durch Krisen durch? Wo erlebe ich Wunder? Und alles hat irgendwo was mit übernatürlich zu tun. Und alles fordert uns persönlich heraus. Aber ich weiß nicht, was du mit übernatürlich oder mit supernatural verbindest. Vielleicht diese Superhelden, yeah, woo! Oder ob du das Wunder damit verbindest, dass jemand instant geheilt wird, Tote lebendig werden. Was verbindest du mit übernatürlich? Was verbindest du mit dem Wort supernatural? Vielleicht denkst du an die TV-Serie Supernatural. Schon ein bisschen älter. Ich habe die früher geguckt. Ich fand die ganz, ganz cool eigentlich. Ich weiß nicht, was du persönlich mit dem Wort supernatural oder übernatürlich verbindest. Aber ihr seht die zwei Begriffe, die unten drunter stehen. Natürlich, übernatürlich. Auf der einen Seite wollen wir mit der Serie quasi das erreichen oder auch euch zeigen, dass etwas Übernatürliches ganz natürlich ist. Dass es völlig normal ist. Und auf der anderen Seite wollen wir für jemanden zeigen, der sagt, hey, das Übernatürliche ist mehr so suspekt. Also ich habe da mehr größeren Respekt davor, als wie dass ich bereit bin, den Schritt dahin zu machen. Hey, dir möchten wir sagen, hey, übernatürlich ist völlig natürlich. Und es ist was du in deinem Alltag erleben darfst. Und es ist real heute hier und es ist real dort, wo du stehst. Es ist quasi wie diese vierte Dimension. Ich weiß nicht, ihr kennt die drei Dimensionen, die wir sehen. Und es ist wie so eine vierte Dimension, die aber überall präsent ist. Gott ist jetzt gerade mitten unter uns hier. Davon bin ich tief überzeugt. Und er freut sich über uns. Hey, er freut sich über dich persönlich. Er freut sich über dich, Philipp. Er freut sich über dich, Ronja. Er freut sich über dich, dass du heute hier bist. Und er sagt, hey, ich liebe dich so, wie du bist. Und du hast mir die Ehre gegeben, du hast mich angebetet. Und das ist mega cool. Gott freut sich drüber. Aber die vierte Dimension können wir nicht riechen. Wir können sie nicht schmecken. Wir können sie vielleicht nicht hören und nicht fühlen. Und nicht sehen. Mit dem, was uns persönlich als Menschen gegeben ist. Um das übernatürlich wahrzunehmen, brauchen wir irgendwie eine übernatürliche Bereitschaft, die Dinge auch anzunehmen. Und es gab mal eine Umfrage, diese Umfrage war sogar unter Christen, man muss sagen, sie war auf dem Kirchentag, gab es mal eine Umfrage und da hat man gefragt, hey, glaubst du, dass Dämonen und der Teufel Realität sind und glaubst du an Gott? Und dann die Menschen gesagt, ja, wir glauben an Gott, aber dass der Teufel oder Dämonen real sind, glauben wir alle nicht. Ja, das ist doch nur Halloween erfunden. Das ist doch nichts, was uns heute noch betrifft. Das brauchen wir doch alle nicht. Aber ich möchte dir heute sagen, wenn du sagst, der Teufel oder Dämonen sind nicht real, dann ist dein Glaube auch nicht real. Das gehört dazu. Das Übernatürliche kann dich positiv wie negativ beeinflussen. Es kann etwas Gutes in deinem Leben hervorrufen und es können wunderbare Früchte daraus entstehen. Aber genauso kann das Übernatürliche auch was Negatives in dir hervorrufen und dich nicht positiv beeinflussen. Und ich glaube, dass dem dürfen wir uns bewusst sein, dass mit dem, wo wir uns umgeben, das macht einen Unterschied in unserem Leben aus. Ich möchte euch das ganz praktisch zeigen. Also ich habe das ganz praktisch gemacht. Es gibt vielleicht ein bisschen Sauerei, aber es wird lustig werden. Wartet mal ab. Hier in dieser Box ist Wasser drin. Ich weiß nicht, ob ihr es nicht seht. Warten. In dieser Box ist nichts drin. Vielleicht ist unser Leben manchmal wie so ein Ei. Schmeiß noch weiter drüber, dann sehen die das im Livestream auch. Das Pult. Ach, in die Gasse, dann seht ihr das im Livestream auch. Sehr gut. Perfekt. So. Mal gucken. Vielleicht weiß der eine oder andere schon, was passiert. Wenn ich das Ei nehme und es einfach fallen lasse, dann ist es kaputt. Es bricht. Oft genug fallen wir uns im Leben hin und verletzen uns und gehen vielleicht kaputt. Emotional, vielleicht persönlich. Wir sind herausgefordert. Wenn ich dieses Ei aber fallen lasse, in das Wasser hinein, dann bleibt das ganz. Ich kann sie wieder rausholen. Dieses Ei ist ganz. Und ihr seht, es ist nicht gekocht, es sinkt zum Boden. Es ist nicht hart gekocht. Ihr dürft euch das auch so vorstellen, dieses Wasser ist, in der Bibel sehen wir ganz oft Symbole, Bilder. Wasser ist ein Bild für den Heiligen Geist. Wenn du dich mit dem Wasser umgibst, wie den Heiligen Geist, dann darfst du wissen, wenn du fällst, es fängt dich auf. Aber genauso darfst du auch wissen, wenn dieses Wasser anfängt zu kochen, dann verändert es den Zustand des Eis. Und das Ei steigt nach oben. Gott verändert dich, er lässt dich nicht beim selben, er verändert dich. Er möchte in dir etwas hervorrufen. Er möchte nicht, dass du kaputt gehst, sondern er möchte dich mit den Dingen umgeben, die dich beschützen und die mit dir die Wege gehen. Wie schon vorher gesagt, 60% der Menschen glauben, dass es eigentlich keinen Teufel oder Dämonen gibt, dass es keine Mächte gibt, die gegen uns arbeiten. Sondern sie sind davon überzeugt, dass es eigentlich nur einen liebenden Gott gibt und der tut alles für uns. Aber ich bin davon überzeugt, dass ganz viele Menschen blind und taub sind. Mein erster Punkt heute ist, du und ich, wir sind blind und taub. Wenn wir uns die Bibel angucken, gibt es 5, 6 ganz konkrete Stellen, wo Jesus oder Gott darüber spricht, dass Menschen zwar Ohren haben, aber nicht hören. Dass Menschen sehen können, aber nicht sehen. Und ich möchte mit euch heute durch die Bibel gehen. Einige Verse sind dabei. Das heißt, wenn du nicht mitkommst, schreib einfach kurz mit. Dann kannst du zu Hause nachlesen. Oder du kommst nachher zu mir und dann können wir gerne nochmal reden oder ich kann sie dir alle mitgeben. Aber ich bin davon überzeugt, dass unsere Ohren und Augen manchmal ganz schön zu sind. Und dass wir keinen Blick haben für das Übernatürliche. Dass wir die Dinge nicht sehen. Die erste Stelle ist im Alten Testament in Jesaja 42, Vers 18. Da heißt es, ach, wie seid ihr taub und blind. Jesaja spricht da zum ganzen Volk, zu dem Volk damals oder zu den Menschen, die an Jesus glauben. Sagt der Herr, warum wollt ihr nicht hören, warum nicht sehen? Wenn je ein Volk blind war, dann mein Volk Israel. Gibt es überhaupt einen, der so taub ist wie mein Volk, dass ich es als meine Boten senden will? Gibt es ein Volk, das blinder, das so blind ist wie Israel, mein Vertrauter, den ich in meinem Dienst gestellt habe? Was habt ihr nicht alles in Gutes gesehen? Aber es lässt euch kalt. Was habt ihr nicht alles gehört? Aber es war vergeblich. Dieses Volk ist blind. Es hat ganz viel erlebt mit Gott. Ganz viel gehört und gesehen. Ganz viel Wunder gesehen, ganz viel Wirken gesehen. Ganz viel Worte gehört. Und doch ist es blind und taub. Sie sind nicht bereit, ihre Augen zu öffnen. Lesen wir im Neuen Testament Matthäus 13, 15. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Sie machen die Augen bewusst zu. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen oder sie heilen. Ist dir bewusst, dass du dem Wirken Gottes im Weg stehen kannst? Wenn du deine Augen und deine Ohren zumachst für das Übernatürliche? Wenn du deine Augen und Ohren nicht bereit bist zu öffnen? Und das ist mein Ziel von heute Morgen, dass du erleben darfst, hey, ich darf meine Augen öffnen. Ich darf das Übernatürliche sehen. Und ich darf es wahrnehmen. Und es darf ein Teil von meinem Leben sein. Es darf völlig natürlich sein. Es darf mich alltäglich umgeben. Und ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist uns immer umgibt und in uns lebt. Dass er immer präsent ist, egal wo wir sind. Aber manche Menschen sind buchstäblich blind fürs Evangelium. Manche Menschen sind nicht bereit, die Augen zu öffnen für das Wirken Gottes. Oder manchmal gibt es auch besondere Habits oder Verhaltensweisen in unserem Leben, die uns eigentlich dorthin bringen, dass wir nicht bereit sind, Gott zu begegnen. Dinge, die vielleicht zwischen mir und Gott stehen und ich diese Dinge mehr achte, als wie ich Gott achte. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen aus meiner Jugend, aus meiner jungen Erwachsenenzeit. Als ich 18 Jahre alt war, oder war ich 17, ich war frisch verliebt. Ich war über alle beide Ohren verknallt, bis ins Unendliche hinein. Und jeder, der jetzt hier frisch verliebt ist, der weiß das. Oder jeder, der verheiratet ist, man ist verliebt. Und ich wusste in diesem Augenblick, hey, diese Beziehung ist eigentlich nicht die richtige. Ich wusste, ich kann das, was mir in meinem Herzen das Wichtigste ist, kann ich mit dieser Person niemals teilen. Mein Glauben, der mein Ein und Alles war und ist, kann ich nicht mit dieser Person teilen. Und ich glaube, das war ein Punkt für mich, wo ich zu kämpfen hatte, weil ich persönlich nicht bereit war, diese Beziehung loszulassen. Ich war nicht bereit zu sagen, hey, ich gebe diese Emotionen auf, weil ich weiß, dass das andere besser wäre. Ich war emotional blind. Und ich war in dieser Zeit, ich war Jugendleiter und ich habe immer zu meinen Jugendlichen gesagt, hey, Leute, erst bekehren, dann begehren. Und selber habe ich es auch nicht geschafft. Aber ich glaubte zu wissen, dass mich diese Beziehung nicht weitergebracht hat, sondern eigentlich weiter weg von Gott gebracht hat. Was ich mit dem Beispiel erzählen möchte, ist, dass wir ganz oft Dinge in unserem Leben eigentlich zwischen unsere Beziehung zu Gott stellen. Vielleicht ist es unser Geld, vielleicht ist es unsere Sexualität, Macht, Emotionen, Entscheidungen, Beziehungen. Und wenn ich quasi sage, hey Gott, lass uns das Beispiel durchspielen mit den Finanzen. Lass uns sagen, hey Gott, ich gebe dir meinen Zehnten und das ist genial, aber die 90%, die ich noch habe, das sind meine 90%. Mit denen darf ich machen, was ich will. Damit stelle ich aber quasi etwas zwischen mich und Gott. Ich stelle etwas über Gott. Ich sage, einen Teil davon gebe ich dir und damit darfst du machen, was du willst. Das ist okay, Gott. Aber den anderen Teil, den behalte ich für mich. Und ich glaube, das Prinzip ist wie ein Dreieck. Ich darf wissen, das, was ich habe, gebe ich zuerst zu Gott. Alles stelle ich unter seinen Segen. Alles stelle ich unter seine Gegenwart. Sei es meine Beziehung, meine Finanzen, meine Macht, meine Emotionen. Und dann darf ich von ihm nehmen, was ich bekommen habe. Und er versorgt mich mehr, als ich jemals mir vorstellen darf. Aber das Prinzip läuft so und nicht direkt zu mir. Sondern alles, was ich habe, stelle ich zuerst unter Gott. Und dann darf ich erleben, wie er diese Dinge reinigt. Weil wenn ich meine Dinge habe, vielleicht stelle ich meine Emotionen nicht immer unter Gott. Ja, ich komme manchmal emotional nach Hause und bin nicht emotional ausgeglichen. Davon kann meine Frau manchmal ein Lied singen. Und es tut mir auch echt leid für sie. Ja, es ist herausfordernd. Aber zu wissen, wenn ich nach Hause komme, ich darf meine Emotionen unter Gott stellen. Und darf wissen, dass er mich mit dem versorgt, dass ich was Gutes weitergeben kann. Wenn ich das nicht tue, dann gebe ich eigentlich nur den Dreck weiter, den ich schon genommen habe. Und wie soll dann was Geistliches rauskommen? Also ich glaube, wir dürfen alles, was wir haben, zuerst unter Gott stellen und dann folgt alles andere. Wenn ich nicht gelernt habe, Gott an erste Stelle zu stellen, dann fällt es mir auch ganz schwer, das Übernatürliche in meinem Leben immer wieder zur Realität werden zu lassen. Und ich glaube, dieses Bild von diesem Wasser, was mich umgibt, darf ich wieder neu wahrnehmen. Wir brauchen, weil wir blind und taub sind, wir brauchen Jesus, der uns die Augen und die Ohren öffnet. Für das Übernatürliche. Und das Übernatürliche verliere ich auf der Strecke, wo ich die Dinge, die ich habe, nicht zuerst zu Gott gebe. Deswegen lasst uns zuerst die Dinge zu Gott geben und dann diese Dinge mit seinen übernatürlichen Augen sehen. Und hören, was er zu sagen hat. Jesus möchte, dass unsere Augen und Ohren geöffnet werden. Das ist mein zweiter Punkt. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus möchte, dass deine Augen und deine Ohren für das Übernatürliche geöffnet werden. Dass du die Dinge siehst. Er will es, er liebt es, dass du diese Dinge wahrnimmst. Ihm ist es so wichtig, dass es ein Wunder in der Bibel gibt, wo jemanden heilt und genau das passiert. Lass uns das mal lesen in Markus 8, 22. Sie brachten einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den Mann anzurühren. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Ort heraus. Er benetzte ihm die Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du was? Jesus fragt ihn, hey, siehst du was? Und dieser Mann sagt, der Mann blickt auf und erwidert, ich sehe Menschen, die umhergehen, aber sie sehen aus wie Bäume. Könnt ihr euch das Bild vorstellen? Bäume, die laufen. In einer Umsetzung heißt es Bäume, die in die Hände klatschen. Er sieht Bäume, die umherlaufen. Da legt Jesus ihm noch einmal die Hände auf, die Augen, und nun konnte er deutlich sehen. Zu diesem Wunder, was Jesus getan hat, gibt die verrücktesten Theorien dazu. Ich habe einmal gehört, da hat jemand gesagt, hey, siehst du, Jesus musste auch zweimal beten, bevor was passiert ist. Glaubst du es wirklich? Der Sohn Gottes muss zweimal beten, damit ein Wunder passiert? Wenn wir uns das angucken und gucken, hey, für was steht der Begriff Bäume in der Bibel? Was sind Bäume, die, in dem Fall heißt es in der griechischen Übersetzung direkt, Bäume, die Frucht bringen? Und wenn wir die Bibel angucken, dann sehen wir, dass Bäume eigentlich immer für Symbol für Menschen sind. Menschen, die am Wasser gepflanzt sind. Bäume, die bei ihm sind. Das heißt nämlich in Jeremia 17, 8 zum Beispiel oder im ersten Psalm 3, er ist wie ein Baum, der nahe am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Menschen, die in Gottes Gegenwart sind. Jesus öffnet diesem blinden Mann zuerst die Augen für das Übernatürliche. Davon bin ich überzeugt. Jesus war es so wichtig, dass dieser Mann zuerst das Übernatürliche wahrnimmt, bevor er ihm das richtige Sehen gegeben hat. Wenn ich nicht dieses Übernatürliche zuerst sehe, dann hat alles andere danach keinen übernatürlichen Wert mehr, sondern es ist weltlich und vergänglich. Und Jesus möchte, dass wir zuerst unseren Blick in das Übernatürliche setzen. Und er heilt diesen Mann, indem er zuerst für ihn betet und er erst diesen Blick für das Übernatürliche hat. Und er sieht Bäume, die Früchte bringen. Menschen, die Früchte hervorbringen. und die Wunder vollbringen. Und in der Bibel finden wir ganz oft Bilder, die für Taten sprechen. Zum Beispiel die Bäume, die für Menschen sprechen. Wasser, was für den Heiligen Geist spricht, mit dem wir uns umgeben. Dinge, die uns immer wieder neu bewegen. Indem du das Übernatürliche für dich natürlich werden lässt, wird es zu einer natürlichen Realität in deinem Leben. Indem du das Übernatürliche natürlich werden lässt, wird es zu einer natürlichen Realität in deinem Leben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir dieses Übernatürliche nicht nur als irgendwas abtun, was irgendwo ist, sondern es ist Realität in unserem Leben, in unserem täglichen Leben. Wir dürfen uns danach ausstrecken. Wir dürfen dieses Wirken immer wieder neu erleben. Wir hatten die Woche unsere Huddle Group und ich fand es so spannend, die Zeit, die wir da zusammen hatten. Die Woche davor haben wir über das Thema Wunder geredet. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, lass mal dafür beten, dass jeder, der heute hier ist, ein Wunder erlebt. Bis zur nächsten Woche. Und dann war die Woche vorbei und ich habe wieder gefragt, hey, wer von euch hat die Woche ein Wunder erlebt? Und quasi 90% von allen haben gesagt, hey, wir haben ein Wunder erlebt. Und was ist ein Wunder wirklich für dich? Ist es diese Instant-Heilung, wo du auf einmal gesund bist? Oder ist es ein Wunder, ein Geschenk Gottes, was du alltäglich bekommst? Ein Geschenk Gottes in Kleinigkeiten, wo du dafür betest, dass jemand vielleicht doch negativ getestet ist als positiv. Und es ist ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes ist ein Wunder. Und oft denken wir, diese Wunder sind so groß, dass die eigentlich so weit weg sind. Aber Gott macht jeden Tag dir ein Geschenk. Er hat sich jeden Tag für dich hergegeben. Das ist das größte Geschenk und das bekommen wir jeden Tag neu. Immer wieder. Ich persönlich kenne mein Ding, ich bete immer für Parkplätze in der ersten Reihe. Und das ist ein Wunder. Ich bekomme 90% der Zeit bekomme ich jedes Mal dieses Geschenk, dass ich diesen Parkplatz in der ersten Reihe bekomme. Hey, ist ein Geschenk. Lass uns für die Kleinigkeiten im Leben beten. Und lass uns erleben, dass es Geschenke Gottes werden. Weil Gott möchte dich reich beschenken. Er möchte, dass das Übernatürliche zu einer Realität in deinem Leben wird. Und nichts, was irgendwo suspekt, ganz weit weg ist. Sondern so einen Einzug in deinem Alltag erleben. Aber wie vorher schon gesagt, ich habe angefangen mit den Leuten, die davon überzeugt sind, dass es keine teuflischen oder dämonischen Mächte gibt. Menschen, die uns wegbringen möchten eigentlich von diesen Dingen. Geistliche Dimensionen, die uns wegziehen möchten davon. Wir möchten uns heute auch über dieses Thema Gedanken machen, hey, was ist die Mission des Teufels? Warum greift er uns überhaupt an oder wie tut er das überhaupt? Der eine oder andere mag das in seinem persönlichen Leben schon erlebt haben und es kann das einsortieren, jemand anders kann das nicht einsortieren. Aber wenn du sagst, diese Dimension ist nicht real, dann hat der Teufel bereits gewonnen. Weil dann kann er wirken, ohne dass du es merkst. Ohne dass du auch nur etwas dagegen setzen könntest. Sei dir bewusst, dass diese Dimension auch real ist. Denn es heißt in Johannes 10,10, der Dieb, der Teufel kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Also ein Dieb, er schleicht sich an. Oder in 1. Petrus offenbart er quasi seine Methode, wie er es tut. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Ein Löwe jagt niemals alleine. Er jagt immer im Rudel. Und er kommt nie alleine. Aber er kommt und schleicht sich an wie ein Dieb. Und was ist sein Ziel? Stehlen, schlachten, vernichten. Und das ist real. Und dem dürfen wir uns stellen. Und wir dürfen wissen, dass wir umgeben sind mit dem Heiligen Geist und nichts mit nichts. Weil wenn wir dann fallen, dann zerbrechen wir. sondern wir sind umgeben von dem Heiligen Geist. Wir dürfen wissen, wir sind geborgen in ihm. Aber trotzdem sind diese Dinge Realität in unserem Leben. Und diese Dinge greifen uns persönlich an. Das ist wie ein Löwe, der in einem Rudel jagt. Und woraus besteht dieses Rudel? Woraus greift es uns an? Was für Dinge passieren? Was für Dinge können in deinem Leben persönlich passieren? Überleg dir das mal. Was macht dieses Rudel in unserem Leben? Was versorgt, was geschieht? Der Teufel sorgt dafür, dass es schwer ist, dass unser Leben schwer ist. Dass es nicht einfach ist. Eine gewisse Schwere in unserem Leben existiert. Der Teufel möchte uns kontrollieren, indem wir sind. Kontrolle. Kontrollieren. Was verursacht dieses Rudel noch? Passivität. Viel zu oft sind wir passiv in unserem Leben. Passivität verursacht es. Manipulation. Und oft bekommen wir es gar nicht mit. Genauso wie die Schwere gibt es eine Leere in unserem Leben, dass unser Leben wie leer ist, wie leer gefegt. Oder es verursacht Angst. Vielleicht gibt es Menschen, die sagen, hey, ich habe Angst vor dem, was gerade eben in der Welt passiert. Ich habe Angst vor dem Virus. Aber die Frage ist, wenn der Teufel das in uns verursacht Angst, Schwere, Leere, Manipulation, Kontrolle, Passivität. Was sind die Gegenteile davon? Was ist das Gegenteil von Angst? Ist nicht angstfrei. Was ist das Gegenteil von Angst? Es ist Liebe. Wir dürfen wissen, dass wir als Menschen unseren Nächsten lieben dürfen. Und wenn der Teufel mit der Angst uns unsere Liebe laubt, Korinther 13, dann haben wir jegliche Autorität als Christen verloren. In der geistlichen wie in der weltlichen Welt. Wir haben die Autorität verloren, wenn wir die Liebe verloren haben. Die Schwere. Unser Leben macht es so schwer. Das Gegenteil ist Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn wir diese Freude am Herrn verlieren, verlieren wir unsere Stärke am Glauben. Ja, heute geht es mir nicht so gut. Emotionale Schwere. Dann steh auf und kämpfe dagegen. Kämpfe für deine Freude, denn es ist deine Stärke. Nimm es nicht einfach nur hin. Und die Leere ist Fülle. Wenn, manchmal fühlen wir uns vielleicht innerlich leer, geistlich gesehen, leer, emotional. Aber wir dürfen uns anfangen, diese Leere mit etwas zu füllen. Leere füllt sich immer mit irgendwas. Aber es ist die Frage einfach nur, mit was du sie füllst. Denn nur weil du auf einmal weniger arbeitest, wirst du nicht mehr schlafen, unbedingt. Und wenn du mehr schläfst, ist es auch nicht unbedingt gegeben, dass es gut ist für dich. Als ich damals Anfang des Jahres in Kurzarbeit gekommen bin, in meinem Zweitjob, habe ich erlebt, wie auf einmal ganz viel Zeit frei geworden ist. Aber mit was fülle ich diese Leere? Mit was fülle ich diese Zeit, die ich auf einmal habe? Mit was fülle ich meine emotionale Leere? Vielleicht, weil du sagst, ich fühle mich nicht geliebt. Mit was füllst du sie? Und wenn du sie nicht mit Gott füllst, dann wirst du sie früher oder später mit irgendwas füllen, was dich eigentlich wegbringt von Gott und dich nicht näher zu ihm hinzieht. Das Gegenteil von Manipulation ist Mündigkeit. Lasst uns mündig sein, lasst uns Christen sein, die wissen, was sie sagen. Such dir eine Kleingruppe. Wenn du keine Kleingruppe hast und dich unter der Woche über deinen Glauben austauschst, dann verlierst du deine Mündigkeit. Und dann fällst du dem Rudel viel leichter zum Opfer. Lasst uns mündig werden in dem, wo wir sind. Und gerade in dieser Phase, eigentlich gibt es uns diese Phase, wo die Regierung sagt, nur noch 2 Haushalte, hey, die größte Chance ever. In meinem Leben hat mich nichts mehr geprägt als enge und tiefe Zweierschaften. Beziehungen mit 5 oder 10 oder 20 Leuten sind genial. Aber was mich geistlich geschärft hat, waren meine Zweierschaften. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch entweder als Ehepaare zu viert zu treffen oder mit einem anderen zusammen, zu zweit. Und was machst du mit der Zeit? Investiere sie und werde mündiger in dem, was du tust. Das Gegenteil von Kontrolle ist wahrscheinlich das Einfachste, ist Freiheit. Wer liebt nicht, frei zu sein? Ich habe eine Frau, die liebt es, frei zu sein. Wenn ich dir sage, wir setzen Regeln ein, dann funktioniert es nie. Sondern es wird erst lebendig, wenn sie frei ist. Aber ich glaube, jeder von uns liebt Freiheit. Aber viel zu oft merken wir gar nicht, dass wir unter Kontrolle sind. Ahab hat es nicht gemerkt, als Isabel ihn kontrolliert hat und er diese ganzen Priester umbringen hat lassen. Er war unter Kontrolle von Isabel im Alten Testament. Er hat es nicht gemerkt, dass er um Freiheit beraubt worden ist. Viel zu oft merken wir es nicht. Also mach deine Augen auf für das Übernatürliche und frag, wo habe ich meine Freiheit vielleicht verloren? Meine Freiheit, mein Glauben offen zu leben, ehrlich dazu zu stehen. Das Gegenteil von Passivität ist Eigenverantwortung. Viel zu oft sind wir in unserem Leben eigentlich passiv und machen nichts. Im Englischen gibt es einen Satz, what you tolerate, you promote. Was du tolerierst, unterstützt du. Wenn ich in meinem Leben etwas toleriere, dann unterstütze ich es. Wenn ich es toleriere, wie meine Kinder mit Leuten umgehen, dann unterstütze ich es. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir nicht passiv sind. Aber passiv heißt nicht gleich, dass ich in Aktionismus verfallen muss, sondern dass ich verantwortungsbewusst damit umgehe. Auf einer geistlichen Ebene. Gott möchte, dass wir Liebe erleben. Dass wir diese geistliche Autorität bekommen. Gott möchte, dass wir Freude haben, dass wir diese Stärke am Glauben haben. Und wenn wir diese Dinge verlieren, dann lasst uns dafür kämpfen. Lasst uns dafür kämpfen. Und manchmal ist es Zeit, dass du einfach sagst, ich sage mit meinem Kopf her, ich tue es jetzt. Ich kämpfe dafür. Und ich warte nicht, bis meine Emotionen da irgendwie mitgehen. Sondern ich stehe auf und kämpfe dafür. Weil ich weiß, das Ergebnis wird gut sein. Auch wenn es mir gerade nicht vom Herzen danach spricht. Aber die Entscheidung, aufzustehen, dafür zu kämpfen, das macht den Unterschied. Und das macht einen geistlichen Unterschied in dieser geistlichen Dimension. Und wir dürfen wissen, wir sind wie Bäume am Wasser gepflanzt. Wie Bäume, die Wurzeln in seinen Fluss legen. Wie Bäume, die davon leben. Und ihr seht gerade dieses Bild, diese Früchte, die wir sehen an diesen Bäumen. Das ist mein Verhalten. Das sehen meine Menschen um mich rum. Das sieht mein Nächster, sieht, wie mein Verhalten ist. Meine Nachbarn sehen das. Meine Arbeitskollegen sehen das. Mein Ehepartner sieht es. Er sieht dieses Verhalten. Aber dieser Stamm sind meine Verhaltensmuster. Und meine Verhaltensmuster sind das Ergebnis aus meinen Wurzeln. Wenn meine Verhaltensmuster schlecht sind, werden meine Früchte auch schlecht werden. Sie werden ungenießbar sein. Ich darf mich bewusst danach ausstrecken, dass ich meine Verhaltensmuster ändere in meinem Leben. Und deine Verhaltensmuster kannst du vielleicht ändern in einer Kleingruppe, in einer Zweierschaft. Und ganz oft gibt es Dinge, die vielleicht noch viel, viel tiefer liegen. Und das ist diese geistliche Dimension, diese Wurzeln, die keiner sieht. Aber wo investierst du deine Zeit? Wo füllst du deine Leere? Wo bist du vielleicht kontrolliert? Wo gibt es Dinge, die du abgeben darfst auf einer geistlichen Dimensionsebene, dass sie sich verändert? Und da fängt es an, wo ich sage, ich kann in einer Kleingruppe oder in einem Gebet, du kannst nachher auch gern zu mir kommen oder zu den Ältesten kommen, beten für dich. Für diese geistige Dimension, dass sie sich verändert in deinem Leben. Lass uns erleben, dass sich Dinge in deinem Leben verändern. Geistlich. Und dass es eine neue Realität wird, dass diese geistliche Realität ganz natürlich wird in deinem Leben. Diese Wurzeln sind vielleicht auch manchmal Verletzungen, geistliche Verletzungen. Aber auch, weil jemand vielleicht übernatürlich was über dich ausgesprochen hat, was nicht gut für dich ist. Ich möchte mit einem Gedicht heute enden. Ein Gedicht von Augustinus. Ich weiß nicht, wer von euch Augustinus kennt. Augustinus war einer der ersten, nennen wir ihn Mönche. Er war der Erste, der quasi in die Wüste gezogen ist und einfach in den Höhlen gelebt hat. Und er hat sein ganzes Leben Gott gewidmet. Es gab einen großen Change in seinem Leben, bevor er das getan hat. Aber es gibt dieses eine Gedicht von ihm, und das dachte ich, ist eigentlich mega cool, wenn wir uns heute hier anschauen dürfen. Denn ich bin davon überzeugt, und mein Gebet ist es, dass wir erleben dürfen, dass Gott uns diese Augen öffnet für das Übernatürliche. Und dass er uns Ohren gibt, die sein Reden hören. Und uns Augen schenkt, die sein Wirken sehen. Auf dieser geistlichen Dimension. Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges behüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich immer mehr verliere, dass ich nie mehr verliere. Gott möchte, dass du diese Dinge behältst und dass du dich ausstreckst nach diesem Übernatürlichen. Auch zu Hause, du darfst dich ausstrecken auf dieses Übernatürliche und das darf zu einer Realität in deinem Leben werden. Und Gott möchte, dass deine Augen geöffnet werden, deine Ohren geöffnet werden für sein Wirken und dass du diesen Unterschied erleben darfst. Und er hat den Sieg vollbracht, er hat das größte Geschenk uns gegeben, jeden Tag. Und so wie dieser Löwe vielleicht da rumzieht um dieses Rudel und dich angreift, so dürfen wir wissen, dass der Löwe Juda für uns gekämpft hat und dass er für dich kämpft. Also lass uns jetzt einfach noch einen Song singen, wo wir aufstehen und uns bewusst danach ausstrecken, dass wir wissen, dass dieser Löwe für uns kämpft und dass du vielleicht Dinge hast, die du übernatürlich abgeben darfst.